Ja. Jede Sportart braucht seine ganz bestimmten Muskeln, um das gut betreiben zu können. Und egal, wie stark der stärkste Mann ist, der Gewichtheber, wenn der jetzt ins Wasser müsste, um dort Wettkampf zu schwimmen oder eine längere Strecke, das wird ihm keinen Spaß machen. Und ein Rennfahrer, also Radrennfahrer, schafft den höchsten Berg. Wenn er aber den Bogen spannen müsste, wozu er eigentlich nur einen Arm braucht, mehr nicht, klingt ja so einfach, der wird den vielleicht 20 cm gespannt bekommen und dann merkt er schon, da geht nichts mehr. Jede Sportart braucht seine eigene Muskulatur. Und Sport macht nur Spaß, wenn ich die entsprechenden Muskeln dafür besitze. Und Leben mit Jesus soll auch Spaß machen, soll auch Freude machen. Aber welche Muskeln brauche ich, um mit Jesus als Christ Freude zu haben? Der Philipperbrief ist ein Brief, wo Paulus die Gemeinde, die Nachfolger Christi, immer wieder zu Freude aufruft. Entweder sagt, freut euch, manchmal sagt er, freut euch mit mir, und ein anderes Mal weist er auf Leute hin, die schädlich sind, weil sie Freude rauben mit ihrem Verhalten den Gläubigen gegenüber. Also ein Brief, der sagt, wenn du mit Jesus lebst, darfst du, sollst du Freude haben. Und doch wissen wir, es gibt auch Freudenkiller. Und deswegen brauchen wir immer wieder die Botschaft, die uns zur Freude aufruft und uns auch zeigt, was kann geschehen, damit mit Leben mit Jesus nicht nur mühsam und zum Stöhnen ist, sondern auch Freude macht. Und ich will in diesem Bild bleiben, welche Muskeln brauchen wir, um als Christen mit Jesus freudig zu leben. Und ich möchte heute aus dem ersten Philipperbrief uns einige wichtige Lektionen weitergeben. Und heute geht es darum zu sagen, Leben mit Jesus macht Freude, wenn der Muskel der Hoffnung trainiert wird. Habe ich jetzt richtig gemacht? Mal gucken. Und zur Einführung will ich uns kurz eine sportliche Begebenheit zeigen, weil die schönsten Geschichten werden oftmals im Sport geschrieben oder erlebt. Und ich will uns kurz so einen Einstieg zeigen, ein Erlebnis von einem Lauf der Olympischen Spiele. 2004, Olympische Spiele in Athen, lief der Brasilianer Wanderlei de Lima den Marathon. Und es lief gut für ihn. Bei Kilometer 35 von 41, wollen wir mal zurückmachen, ich bin zu schnell, hatte er einen Vorsprung von 1 Minute 35 und dann kam es doch anders. Und wir sehen hier, was jetzt passierte.
Εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Wir sehen hier, er wurde von einem Zuschauer von der Bahn gedrängt und hat natürlich dadurch seinen Laufrhythmus verloren und wurde dann nicht mehr so schnell, wie es vorher gewesen ist. So wurde er dann eingeholt von zwei Mitläufern und das Happy End war Bronzemedaille. Das ist eigentlich kein Happy End, eigentlich. Aber ich finde an dieser Geschichte interessant, wir feiern ja die Sieger, die Rekorde aufstellen, dann noch mehr. Und doch ist das die Geschichte, die dann und andere Geschichten, die immer wieder dann bei Olympischen Spielen dann im Fernsehen immer wieder hervorgeholt werden. Als ob sie eine größere Bedeutung hätten als die Siegesgeschichten, die Goldmedaillengeschichten. Und vielleicht ist das so doch, dass jeder Mensch in gewisser Weise eine doch verborgene Sehnsucht in sich hat, irgendwie doch auch eine gute Geschichte schreiben zu können, auch wenn er keinen Rekord brechen kann. Triumph ist eben nicht für alle möglich und doch ist die Sehnsucht, vielleicht kann ich doch eine gute Geschichte aufschreiben, auch wenn ich nicht triumphiere. Und Das ist eine Sache, die wir hier auch in der Bibel sehen, wenn Hoffnung stärker ist als irgendwo ein Sieg oder so. Und ich möchte mit uns lesen aus Philippa 1. Und zwar lese ich erstmal die Verse 12 bis 15. Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Denn hier weiß jeder, dass ich für Christus in den Ketten liege, sogar die Soldaten der Palastwache und die meisten der Brüder hier haben durch meine Gefangenschaft Mut gefasst und wagen es, das Wort Gottes ohne Furcht weiterzusagen. Es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, aber andere verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun das aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen verkündigen das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Sie sind nicht aufrichtig, weil sie mir die Fesseln noch schmerzhafter machen wollen. Aber was macht es schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen ist oder nicht, Hauptsache, es wird getan und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen, denn ich weiß, dass dies alles zu meiner Rettung führen wird, durch euer Gebet und durch die Hilfe des Geistes, der von Jesus Christus kommt. Wenn es anders kommt, ist ein Punkt, über den ich sprechen möchte. Herausforderung, Hoffnung. In den Zerbruch dringt Gottes Licht durch und wie trainiere ich Hoffnung? Wenn es anders kommt, für Paulus kam es ziemlich anders. Paulus hatte einen guten Plan. Er war ja von Gott berufen, die Botschaft zu den Menschen zu bringen aus den nicht-jüdischen Völkern. Und er hat dann seine Missionsreise gemacht, die erste, die zweite, die dritte. Und sein Plan war es gewesen, den Menschen auch nach Spanien das Evangelium zu bringen. Er wollte nur noch mal kurz nach Jerusalem zurück, eine Spende an die Gemeinde dort abliefern und dann über Rom nach Spanien gelangen. Das war sein Plan. Aber in Jerusalem wurde er dann von den führenden jüdischen Männern aufgegriffen, die ihn umbringen wollten, weil er eben eine andere Botschaft verkündigt als das, was sie gelehrt haben. Und dann über verschiedene Prozesse, ein Gerichtsprozess hier, ein Gerichtsprozess woanders, kam er irgendwann nach Rom und war dort erst in Hausarrest und später dann in einem richtigen Gefängnis. Sein Plan ist doch gründlich durchkreuzt worden. Und natürlich war die Befürchtung klar, erstens, die Verkündigung steht jetzt still. Er hatte noch viel vor. Und das Zweite ist, es gibt die Menschen, die ihn kennen, die von ihm wissen und die mitkriegen, er ist jetzt ein Stück weit schachmatt gesetzt. Was empfinden die jetzt? Wie machen die jetzt weiter ohne ihn? Und die Befürchtung war, diese Menschen werden eingeschüchtert sein, könnten eingeschüchtert sein. Es gibt ja in der Politik das Sprichwort von totalitären Staaten, wenn man eine Bewegung oder eine Opposition zurückdrängen möchte, bestrafe einen, erziehe viele. Und das war die Gefahr. Paulus wurde bestraft und die anderen wurden dementsprechend miterzogen, jetzt ihren Mund zu halten. Aber Paulus berichtet hier den besorgten Menschen hier in der Gemeinde in Philippi, dass Gott anders gehandelt hat, nicht so wie befürchtet. Wenn keine Hoffnung da ist, dann macht Christsein auch keinen Spaß. Aber Paulus erlebt, dass Gott einen interessanten Plan hatte. Er sagt, hier haben Menschen das Evangelium gehört, die es sonst nicht gehört. Die Palastwache hat das Evangelium gehört von ihm und so drang die Botschaft bis zu in die Räume, in den Saal des Kaisers hinein. Und ich versuche mir ein bisschen mit Fantasie vorzustellen, wie kommt jetzt der gefangene Paulus und seine Botschaft in den Palast hinein, durch verschiedene Menschen. Und ich stelle mir vor, dass die Soldaten, die ihn bewacht haben, die sehen Paulus und er war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Jüngste. Und der Größte war er ja sowieso nicht, also eigentlich eine recht von Äußeren her unscheinbare Person. Und sie sehen ihn, machen sich vielleicht lustig über ihn und fragen ihn, was bist du denn für ein Minigangster oder so. Und Paulus kann nur sagen, ich habe kein Verbrechen begangen, ich bin hier wegen meines Glaubens. Und die Soldaten fragen ihn vielleicht näher aus, was ist denn dieser Glaube, der so gefährlich sein soll. Und Paulus erzählt, und die Soldaten werden aufmerksam und angesprochen. Und vielleicht fragt am Ende einer den Paulus und Paulus, was am Ende das wert? Und Paulus wird wohl geantwortet haben, ja, auch die Gefangenschaft, war es das wert? Und so werden eventuell Soldaten angesprochen, kommen zum Glauben und es geht weiter rum, hier ist einer, der ist für Jesus Christus hier in Ketten. Und Paulus erlebt, dass die Menschen, die dort in Rom waren und Jesus nachgefolgt haben, nicht eingeschüchtert waren, sondern er schreibt hier, jetzt haben welche umso furchtloser den Glauben bekannt. Weil sie gesehen haben, Gott hat Paulus nicht verlassen. Paulus hat keinen Schaden genommen an seiner Seele, an seinem Glauben. Gesehen, menschlich gesehen ist das jetzt kein Gewinngeschäft, aber wir sehen hier die göttliche Perspektive. Dieser Glaube lässt Gott nicht untergehen. Und dann fassen die Menschen Mut und sagen, ich brauche keine Angst zu haben. Ich kann so weitermachen und vielleicht sogar noch zuversichtlicher. Und das hat Paulus erlebt. Und dann sagte er, wenn man das erlebt, ist sein Fazit, ja, ich freue mich. Ich freue mich über das, was hier passiert ist. Und seine Freude wird ja sogar noch kühner. Er sagt, es gibt Menschen, die jetzt ihre Chance ergreifen wollen, Paulus den Rang abzulaufen. Er sagt dann, jetzt ist er im Gefängnis, jetzt ist der Mann der ersten Reihe nicht mehr da, jetzt ist endlich mal Platz, dass jemand anders seinen Platz einnimmt. Und sie wollen ihm jetzt sozusagen als Verkündiger Konkurrenz machen und auch diese Bekanntheitsgrad oder diese Beliebtheit einnehmen und sind total eifrig. Paulus sagt, sie haben schlechte Motive. Und trotzdem freue ich mich trotzdem, dass die Botschaft verkündigt wird. Und Gott macht mit dieser krummen Geschichte auch irgendetwas. Und das ist das, was Paulus sagt, ich freue mich, weil ich sehe, dass weder die Botschaft noch ich Schaden nehme. Und Gott drückt es eindeutig aus, dass er an den Seinen festhält und die Berufung oder dem Weg, den wir mit ihm gehen, nicht geschädigt oder zerstört werden kann. Und wir kennen diesen bekannten Vers aus dem Alten Testament, wo der Prophet Jeremia zu seinem Volk spricht, die damals auch gerade nicht da waren, wo sie sein sollten. Aber Jeremia sagt, Gott macht was daraus. Und sagt er, ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht der Herr. Ich habe Frieden für euch in Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Also wir sehen hier, Gott drückt sich eindeutig aus, was sein Gedankengang ist, dass er einen eindeutig positiven Gedankengang hat. Gott verheißt Zukunft, Gott verheißt Frieden und kein Unheil. Und auf dieser Grundlage kann man Hoffnung haben. Aber warum ist Hoffnung manchmal nicht so einfach? Hoffnung ist manchmal nicht einfach, Hoffnung ist manchmal auch herausfordernd. Und warum ist Hoffnung herausfordernd? Zwei Sachen möchte ich kurz skizzieren, warum Hoffnung manchmal nicht so einfach ist. Aus dem einen Grund, Gottes Ehre und meine Ehre stehen manchmal in Konkurrenz zueinander. Oder wenn meine Ehre mir wichtiger ist als Gottes Ehre und ich kann mich an Gottes Ehre nicht erfreuen, wenn ich den Eindruck habe, ich komme nicht gut dabei weg. In Jesaja 43, Vers 7 steht geschrieben, jeden, der mein Eigentum ist, den habe ich zu meiner Ehre geschaffen. Das heißt, Gott gestaltet seinen Plan um seine Ehre herum. Nicht um mich, sondern um sich herum. Und ich glaube, die stille Frage in uns kommt dann trotzdem hoch. Wie komme ich weg in dieser Geschichte? Was ist das für mein Image? Und darauf aufbauend, glaube ich, haben wir manchmal, oder vielleicht sehr oft sogar, ein anderes Erfolgsdenken als Gott. Kann sich Gott groß machen, wenn seine Nachfolger nicht groß dastehen? Und ich denke, Gott kann doch nur groß dastehen durch mich als sein Nachfolger, als sein Zeuge, der auf Gott hinweisen möchte, wenn ich siegreich bin und erfolgreich vor den Menschen dastehe. Wenn ich eine gute Nummer bin, dann ist automatisch Gott auch eine gute Nummer. Und wenn ich irgendwie schlecht dastehe, was bleibt denn da bitte schön für Gott noch für eine Ehre übrig? Aber ich glaube, diese Denkweise, die kann in eine Krise führen. Und das ist doch nicht das, was Gott uns in der Bibel sagt. Gott sagt uns in der Bibel, ich möchte uns eine Stelle vorlesen, aus 2. Korinther. Dort steht geschrieben, 2. Korinther 4, 6, Vers 7, denn Gott, der einst dem Licht befahl, aus der Finsternis aufzuleuchten, hat es auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, sodass wir die strahlende Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennen. Für diesen Schatz sind wir aber nur zerbrechliche Gefäße, damit deutlich wird, die alles überragende Kraft stammt von Gott und nicht von uns. Wir können in eine Krise kommen, wenn wir uns irgendwie nicht anfreunden können oder nicht unseren Frieden haben, wenn es heißt, Gott will sich auch in zerbrechlichen Gefäßen groß machen. Und es hat Gott gefallen, sage ich mal, mir eine Krise zu führen, um mir genau diese wichtige Lektion zu zeigen, für die ich im Rückblick sehr, sehr dankbar bin. Aber diese Denkweise, wenn Gott kann nur gut dastehen, wenn ich gut dastehe, hat mich mal in eine schwere Glaubenskrise, in große Glaubenszweifel geführt. Während meiner Lehrerausbildung war es so gewesen, in der Studienzeit lief es gut. Es lief nach Plan. Ich habe gelernt und die Ergebnisse haben gestimmt zu meiner Zufriedenheit und zu meiner Freude. Und ich habe das darauf hingeführt, der Erfolg, auf der einen Seite auf meinen Fleiß, auf meine Disziplin, aber auch ein bisschen der Lohn und das Wohlgefallen Gottes, weil ich ihm treu nachfolge, weil ich mich hingebe, weil ich mich für ihn engagiere. Ich habe als junger Erwachsener habe ich Teamkreisarbeit und Jugendkreis gemacht und im Chor gesungen. Und dann habe ich erlebt, okay, das ist nicht zum Schaden meines Studienabschlusses, auch wenn ich mir dafür viel Zeit genommen habe und dann nicht Zeit zum Studium, hat trotzdem alles super funktioniert. Und auch, ich hatte Prüfungen geschrieben und bei Prüfungen war es so, man reicht dann 3 Vorschläge ein und einer davon wird dann genommen. Und von 3 hat man in der Regel ja auch ein Lieblingsthema. Also es wäre schön, wenn jetzt das kommt, das okay, das andere ja geht auch, aber schön wäre es, wenn das kommt. Und so kam es auch. Genau, immer mein Wunsch von diesen 3 Vorschlägen ist in den Prüfungen in verschiedenen gekommen. Und ich habe gesagt, Gott bestätigt sich eben durch diesen Erfolg, weil ich auch gut zu ihm gewesen bin oder gut für ihn gewesen bin. Soweit der Plan, aber in der Lehrerausbildung kam es ganz anders, ganz, ganz anders. Ich war in meiner Ausbildungsschule nicht gut aufgenommen worden, nicht herzlich, nicht gut versorgt worden und ich war dann auch in meinen Prüfungsbesuchen, weil ich Unterricht zeigen wollte, war ich so aufgeregt, dass ich auch wirklich schlecht abgeliefert habe und ich hatte neben der Sorge, wie wird das irgendwann mit dem Ende, aber auch eine geistliche Not. Was hat jetzt Gott gegen mich, dass er mich auf einmal verlässt? Oder wie soll ich bitte schön Gott loben und anderen Mut machen, wenn ich am Ende irgendwie doof dastehe? Davon hat doch keiner was. Ich habe nichts, mein Zeugnis hat nichts und Gott kann doch auch nichts davon haben. Und dann ist das dann eine echte Herausforderung für den Glauben zu sagen, kann sich jetzt mein Leben mit Jesus noch irgendwie in Hoffnung und in Freude ausdrücken? Kann ich noch mit Jesus Freude haben, wenn ich bete und büffle und es bringt nichts? Und wir sehen, dass Gott sagt, sein Plan ist manchmal überraschend anders. Und Paulus hat festgestellt, wahrlich nicht schlechter. Und Paulus hat erlebt, dass auch in diesem Zerbruch oder gerade in diesem Zerbruch Gottes Licht hindurchscheint. Und wie das konkret funktioniert, will ich uns mal kurz an einem Beispiel, einem kleinen Bild veranschaulichen. Wir haben eben gelesen in 2. Korinther 4, Vers 7, das Licht Gottes kommt in uns hinein in der Erkenntnis unseres Retters. Das Licht in der Taschenlampe ist an, aber man sieht nicht viel. Und es kommen Risse in unser Leben und manches unseres Selbstbewusstseins bekommt Risse. Und wenn ich denke, was soll damit bitteschön noch was Gutes passieren? Dann sagt die Bibel, in diesem zerbrechlichen Gefäß, aus diesem zerbrechlichen Gefäß dringt Gottes Licht hindurch. Dieses zerbrechliche Gefäß, damit deutlich wird, die alles überragende Kraft stammt von Gott und nicht von uns. Weil wir zu Jesus gehören, werden wir als lebendige Steine nicht dem Tod ausgeliefert, damit sein Leben auch an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So ist der Tod in uns am Werk, das Leben aber in euch. Paulus sagt, wie in diesem Bild, im Zerbruch kommt Gottes Licht hindurch. Noch einmal, was bleibt übrig, wenn mein Selbstbewusstsein Risse bekommt? Ja, sein Leben wird sichtbar. Auch wenn wir uns das irgendwie gar nicht vorstellen können. Wie kann in einem Riss irgendwo was Heilendes sein? Und was meine Geschichte anbelangt, diese empfundene Niederlage, mir hat diese empfundene Niederlage eine bessere Botschaft, Lebensbotschaft gebracht. Und wenn ich so sagen kann, ich bin ein angenehmerer Mensch geworden dadurch. Es war damals in der Zeit, ich weiß noch, ich hatte in der Bibel gerade mich mit dem Alten Testament, mit den kleinen Propheten beschäftigt und wollte jetzt mich dieser Herausforderung stellen, diese nicht so einfachen Passagen besser zu verstehen, aber in dieser Not habe ich gedacht, ich lese jetzt hier die kleinen Propheten und ich kann damit gerade irgendwie nichts anfangen. Ich brauche, mein Kopf ist sowieso voll und das zu kompliziert, ich muss irgendwie was Einfacheres lesen. Gut, was nicht so schwer ist, zumindest von der deutschen Sprache und Grammatik und Satzbau und so, die Psalme, die sind ja nicht so schwer zu lesen. Okay, ich will jetzt trotzdem Bibel lesen, aber ich brauche was Einfacheres, ich lese die Psalme. Und ich habe die Psalme wahrlich nicht zum ersten Mal gelesen, aber dieses Mal lese ich die Psalme und entdecke in den Psalmen die Eigenschaften Gottes, die ich in meinem Leben nicht zuordnen konnte. Wenn wir die Psalme kennen, einige, wissen wir diese Eigenschaften Gottes wie der Herr ist mein Hirte, also Gott ist der Hirte. Es gibt Psalme, da sagt Gott, der Herr ist mein Heil. Der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Schild und mein Schutz. Und ich lese diese Sachen und sage, so kenne ich Gott gar nicht. Gott stellt sich hier als einer vor, der etwas für mich tun will, der mir zur Seite stehen will, der für mich da sein will, mir dienen will. Und mein Bild war immer, das hat er schon getan, als Jesus am Kreuz gestorben ist, aber jetzt bin ich dran. So, der Dienst von Jesus ist vorbei. Jetzt bin ich dran, jetzt muss ich bringen, jetzt muss ich liefern und Ergebnisse präsentieren für Jesus. Und ich habe mich danach gesehnt, diesen Gott kennenzulernen, der sagt, zuerst gebe ich dir. Du bist nicht zuerst dafür da, um etwas abzuliefern, sondern du als Nachfolger bist zuerst dafür da, um etwas zu empfangen. Aus der Liebe und aus dem Trost. Und diesen Gott wollte ich kennenlernen, der so reich und der so freigebig ist. Und von diesem Gott will ich gerne erzählen. Und oftmals habe ich immer diesen herausfordernden Gott weitergegeben, den es ja auch gibt. Aber die Grundlage ist, zuallererst sind wir diejenigen, die empfangen können. So wie Jesus gesagt hat, er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zuerst zu dienen. Und deswegen denke ich, dass ich auch als Nachfolger auch für die Menschen angenehmer und einladender geworden bin. Ich will es mal so sagen, von mir praktizierte Arschtritt Gottes ist verstummt und es wurde lauter der Gott, der sich über alles hingibt und nicht müde wird und der bewirken möchte, was er an guten Taten sehen möchte. Und so sehen wir, wenn so manches Selbstbewusstsein Risse bekommt, ist es nicht Gottes Plan, dass jemand dann niedergedrückt bleibt, klein mit Hut, sondern dass gerade in diesen Erlebnissen Gottes Licht durchdringt und etwas von ihm zeigt, was wirklich Leben bedeutet. Und das ist das, wenn Gott sagt, ihr Leben mit Jesus soll Freude machen. Wenn ich keine Hoffnung habe, dass das Gott zuerst ist, derjenige, der gibt und der ist, der leistet und ich darf reichlich empfangen, dann ist Leben mit Jesus keine Freude. Und Gott sagt, Leben mit Jesus soll Freude sein. Und ein wichtiger Baustein ist der Muskel der Hoffnung. Weil wir wissen, dass Gott gute Gedanken hat und Gutes in seinem Herzen plant und ausführt. Und wir trainieren. Aufgrund dessen ist es ein lohnenswertes Ziel, eine lohnenswerte ein Stück weit Kraftanstrengung, Hoffnung zu trainieren. Wie trainieren wir Hoffnung? Wir halten uns Gottes Wahrheiten vor. Wir halten uns Gottes Wahrheiten vor, nicht nur, dass er gute Gedanken hat, sondern auch, dass er auch kann, nicht nur will. Gott bezeugt von sich, dass er Kontrolle hat und ich in seiner Hand geborgen bin. Davon spricht die Bibel ganz, ganz viel. Dass Gott alle Allmacht gehört und wir aufgrund dessen Geborgenheit wissen dürfen. Ein bekanntes Beispiel, warum das bekannt ist, sage ich gleich. In Römer 4, Vers 8 steht es geschrieben, sei es nun, dass wir leben oder dass wir sterben, wir sind des Herrn. Und dieser Vers ist der Bibelvers, was zum ersten Satz des sogenannten Heidelberger Katechismus gehört. Die erste Frage dieser großen Glaubenslehre ist, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Wunderbar, schon 500 Jahre lang wird schon dieser Glaubenssatz in der Kirche gelehrt und hoffentlich noch weiter. Und ich habe irgendwann mal ganz, ganz viele Passagen mal gesammelt, die einfach zeigen, wie interessant und wie mächtig Gott die Kontrolle auf dieser Erde hält. Und ich habe auf den Tisch ein DIN A4-Blatt gelegt, beidseitig beschriftet, mit an 30 Passagen, die wirklich zeigt, es ist kein Mensch, keine Macht, die hier mein Schicksal und meinen Wandel führt, sondern Gott hat die Kontrolle und er sagt, er führt es so aus, wie er es möchte. Aber wie kann ich glauben, dass das, was hier geschrieben steht, auch der Wahrheit entspricht. Wie kann das zu einer inneren Überzeugung werden und nicht nur, ich sage es, weil es nun mal halt so steht. Und die Bibel sagt, dass genau dafür, das ist der Job des Geistes Gottes, um uns das glaubhaft zu machen und auch glaubhaft fühlen zu können. Paulus schreibt an die Philipper, nachdem er eben bezeugt hat, wie Gott das gemacht hat und dass er sich freuen kann, was immer jetzt noch so weiter passiert, sagt er, denn ich weiß, dass am Ende von all diesen Dingen meine Rettung stehen wird, weil ihr für mich betet und weil der Geist von Jesus Christus mir seinen Beistand schenkt. Das war die Grundlage, dass Paulus diese Zuversicht, diese Hoffnung hatte, dass was immer er erlebt, es nicht zu seinem Schaden und nicht zu Schaden der Christenheit wird. Weil ihm der Beistand des Geistes Gottes ihm das glaubhaft versichert hat. Er sorgt dafür, dass wir das auch glauben können. Ein Zitat möchte ich uns nennen, was ich irgendwann mal abgeschrieben habe aus einem Buch. Und da steht geschrieben, um die Wahrheiten Gottes zu kennen oder auszusprechen, brauchst du den Geist nicht. Aber um die Wahrheit zu lieben und dich an ihnen zu erfreuen und an ihnen festzuhalten an dunklen Tagen, brauchst du Gottes Geist. Und wenn das so ist, dann kann ich auch Mut haben, weiter zu trainieren. Im Leben als Christ wird nach vorne gehofft und nach hinten verstanden. Und in diesem Bild eines Lebenslaufes will ich das uns kurz erläutern. Ein Lebenslauf dokumentiert, wo ich meine Spuren schon hinterlassen habe. Zumindest aus wirtschaftlich relevanter Perspektive. Wenn ein Arbeitgeber wissen will, wo ich schon meine Spuren hinterlassen habe und worauf er bauen kann. Aber das ist eine Dokumentation, wo ich schon meine Spuren hinterlassen habe. Ein geistlicher Lebenslauf dokumentiert, wo Gott in unserem Leben schon Spuren hinterlassen hat. Und ich will uns Mut machen, mal in einer Reflexion, mal anhand, mit der Hilfe so eines tabellarischen Lebenslauf zu sagen oder festzustellen, wo hat Gott mich eine bestimmte wertvolle Lektion gelehrt und einen bestimmten wertvollen Glaubensschatz bei mir hinterlassen, von dem ich heute noch zehre, der wirklich ein kostbarer Baustein meines Glaubenslebens ist. Ich glaube, es gibt dann so bestimmte Lebensphasen, ob das jetzt während 2 Jahren sind, manches ist während 5 oder während 10 Jahren erwachsen, aber es gibt so Phasen, wo dann, okay, da kann ich einen ganz bestimmten Glaubensschwerpunkt in meinem Leben festmachen. Und das war ein kostbarer Schatz. Und so wie Paulus gesagt hätte, ja, es ist es wert, für das Evangelium im Gefängnis zu sein. So können wir sagen, im Rückblick können wir sagen, ja, es war es trotzdem wert, so manches Schwitzen, manches Stöhnen, manches Weinen in Kauf zu nehmen, wenn ich auf den Glaubensschatz sehe, den Gott daraus gemacht hat. Und es gibt noch etwas nach der Hoffnung. Dieser Läufer, der eigentlich echt großes Pech hatte und allen Grund hatte, frustriert zu sein und sagen, wenn ich jetzt nicht Erster werden kann, dann höre ich jetzt auf, alles andere ist irgendwie nicht gerecht. Aber er konnte sich aus unerklärlichen Gründen trotzdem über seine Bronzemedaille freuen. Aber er hat besondere Ehre zuteil bekommen. Als 2016 die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro in Brasilien waren, durfte er das olympische Feuer anzünden. Es gab mit Sicherheit eine ganze Reihe erfolgreicher Sportler als er, die man aus sportlicher Hinsicht hätte ehren können, sagen, du darfst das Feuer anzünden als Vertreter jetzt dieser Spiele. Aber es hat den Organisatoren gefallen zu sagen, nein, diese kostbare Geschichte ist so wunderbar, dafür ehren wir ihn und er darf eben dieses Feuer anzünden. Das hat er damals nicht gewusst, aber nach der Hoffnung kommt manchmal ein besonderer Lohn. Und das Gleiche sagt Jesus auch seinen Nachfolgern uns. Er sagt, nach der Hoffnung kommt der Lohn. Jesus sagt seinen Jüngern am letzten Tag, wo er sie auch mit allerhand Schweren konfrontiert, was alles noch kommen wird und wie so ihr auch weiterer Lebensweg sein wird, aber er hat eine mutmachende Botschaft. Und er sagt, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. Und wenn es soweit ist, werdet ihr mich nichts mehr fragen müssen. Die allergrößte Freude, das Herz voller Freude wird sein, wenn wir Jesus nichts mehr fragen müssen. Wir stehen vor ihm und haben alles verstanden. Aber bis dahin wird und soll die Hoffnung Teil unserer Freude sein. Und deswegen, weil das so ist, gehen wir an die Geräte der Hoffnung und pumpen. Und pumpen, indem wir nachdenken, dass Gott gute Gedanken hat und die Souveränität auch besitzt, diese auszuführen. Und auch wenn sich das Krafttraining schwer anfühlt, dann werden wir bitten und Gott schickt uns seinen Geist und Gottes Geist kommt an die Geräte des Krafttrainings und hilft uns, diese Gewichte zu stemmen und uns die Wahrheiten Gottes glaubhaft zu machen. Und dann erleben wir Leben mit Jesus, Machtfreude durch den Muskel der Hoffnung. Ich bete. Lass uns bitte aufstehen. Jesus Christus, lieber Herr, ich danke dir so sehr, dass du in unser Leben gekommen bist. Und du bist in unser Leben gekommen, nicht nur um zuzugucken, wie wir uns zerschlagen und dann Daumen hoch oder Daumen runter oder Daumen mittel. Du bist gekommen, Herr, um hier zu wirken in unseren Herzen als Helfer, als Beistand, als Tröster, als Vollmacht, als Barmherziger. Und als reicher Herr, und möchte ich so, so gerne bitten, Herr, dass wir das erleben und dass du dich groß machst, Herr, auch in unserer Schwachheit. Und dass wir auch glauben können, Herr, dass das unsere Schwachheit nicht zu unserem Schaden, nicht zu unserem Verlust, nicht zu unserer Niederlage wird. Wir danken dir für das, was du bisher in unserem Herzen getan hast, in unserem Leben getan hast. Und wir brauchen diese Gnade jeden Tag neu, Herr, und immer wieder. Und wir bitten dich, dass unsere Augen das sehen, dass unser Herzen, Herr, Hoffnung haben können. Wir vertrauen auf dich, weil du ein gnädiger und barmherziger bist und weil du uns ja zu deinen Kindern gemacht hast. Vielen, vielen Dank, dass wir auf dieser Grundlage beten und hoffen dürfen. Amen.